Guten Tag zum ARD-Sommerinterview. Wir sprechen heute über eine Partei, die gerade vor Kraft kaum laufen kann, der irgendwie alles zu gelingen scheint, aber die gleichzeitig extrem polarisiert und sich durch viele Verbotsvorschläge eine Menge erbitterter Gegner gemacht hat. Es geht um Bündnis 90 Die Grünen und bei uns ist die Parteichefin. Willkommen, Annalena Baerbock.
Hallo, schönen guten Tag.
Frau Baerbock, trauen Sie Ihrem Co-Vorsitzenden Robert Habeck die Kanzlerschaft zu?
Ja, das ist jetzt nicht so das Thema, über das wir gerade reden, sondern was Sie gesagt haben gerade am Anfang. Ja, es gibt viele Erwartungen an uns als Grüne derzeit und deswegen haben wir auch in der Sommerpause viele Vorschläge gemacht, um dieses Land voranzubringen.
Sie haben es wahrscheinlich erkannt, das war das Sommerinterview der ARD vom letzten Sonntag. Und haben Sie mal so was Typisches erlebt, wie es ist, wenn man als Journalist eine konkrete Frage stellt und ausweichende Antworten bekommt? Auch die Nachfrage von Oliver Kör war so, dass man nicht wusste, ist das möglicherweise der nächste Kanzlerkandidat bei den Grünen, Herr Habeck? Damit sind wir schon mittendrin. Sie hören es gewittern im Hintergrund. Ich habe mir gedacht, wie kann man Sommer im Radio hörbar machen? Doch nicht, indem man die Sonne scheinen lässt. Das ist akustisch irgendwie sehr uninteressant. Ich habe nämlich heute auch ein Sommerinterview für Sie vorbereitet. Allerdings ist das richtig live und ohne doppelten Boden. Dieter Pinkney ist bei mir zu Gast im Studio. Er ist der RBB-Programmausschussvorsitzende, also Mitglied des Rundfunkrats des Rundfunks Berlin-Brandenburg. Erstmal herzlich willkommen, Herr Pinkney.
Guten Tag.
Reden Sie doch ein bisschen lauter, das war sehr zart.
Guten Tag, Herr Wagner.
Ja, so hören Sie auch die Hörer und Hörerinnen vor allen Dingen auch. Das sollte man nicht vergessen. Ja, wie finden Sie eigentlich Sommerinterviews generell? Das war ja ursprünglich mal eingeführt worden, als Helmut Kohl sich von seinem Wolfgangsee nicht wegbewegen wollte. Und dann sagte man, fahren wir mal hin, zeigen, wie er Urlaub macht und können dann in gelassener Atmosphäre auch mal Themen besprechen, die sonst im politischen Alltag nicht zu hören sind.
Kennen Sie ein Sommerinterview letzten Jahr, das bei Ihnen haften geblieben ist? Bei mir nicht. Eins ist haften geblieben, das war von Thomas Walde und der ist vom ZDF leider.
Ja, das war mit Alexander Gauland.
Genau.
Ja, aber ansonsten, ich meine, wer sich politisch informieren will, kriegt da vielleicht doch mal eine Tiefbohrung. Zumindest habe ich das heute mit Ihnen vor, auch ein Sommerinterview. Denn Sie sind Programmausschussvorsitzender des RBB und ich muss ehrlich gestehen, ich verfolge ja nun Rundfunkratssitzungen schon seit dem OAB und eigentlich weiß ich nicht wirklich, was Sie machen. Also ich weiß, dass Sie das Programm kontrollieren. Aber dazu kommen wir vielleicht gleich, wenn ich noch sage, dass wir auch beim ARD-Hauptstadtstudio, Sie hörten ja gerade den stellvertretenden Leiter im Originalton, Oliver Kör, die feiern nämlich jetzt in Kürze 20-jähriges Jubiläum und da bin ich mal vorbeigegangen. Habe für Sie so ein paar Informationen eingeholt, aber in der ersten halben Stunde ist wie gesagt hier Dieter Pinkney vom Rundfunkrat des RBB, der das Programm kontrolliert, auch ich glaube das hier, ne? Oder? Haben Sie das im Ohr?
Wir kontrollieren nicht, wir machen Programmbeobachtung. Das heißt, wir suchen uns in jeder Sitzung ein Thema aus, eine Welle und reden darüber, wie die funktioniert, ob sie funktioniert und was zu beanstanden sein könnte.
Ja, und das geht natürlich nach wie vor.
Vom Mund zum Ohr, auf dem Strahle der elektrischen Kraft.
Das Radio 1 Medienmagazin in der Ausgabe vom 3. August 2019. Die Hälfte ist ein Sommerinterview mit dem RBB-Rundfunkratsmitglied Dieter Pinkney. Wurde gerade nochmal darauf hingewiesen, dass das polnischen Ursprungs ist. Woher kommen Sie eigentlich? Ich habe Sie immer, naja, so ungefähr eher im Westberliner Umland vermutet.
Also ich bin geborener Westberliner, wobei ich immer Berliner war und bin und mich nie mit diesem West-Ost habe abfinden können. Von daher völlig d'accord.
Ja. Aber Sie sind nicht nur RBB-Rundfunkratsmitglied, nicht nur Programmausschussvorsitzender, sondern auch noch stellvertretendes Rundfunkratsmitglied. Das jetzt nur unter Vollständigkeit halber. Aber ich lasse gern auch meine Gesprächspartner sich selber vorstellen. Was müsste man denn aus Ihrer Biografie wissen? Wichtig für dieses Interview heute.
Ich war 10 Jahre Nachrichtenredakteur, also Journalist bei einer Tageszeitung. Ich war Redenschreiber.
Können Sie den Namen nennen oder ist das eher?
Volksblatt Berlin war das damals, ist leider vor 20 Jahren im Bach runtergegangen, in Spandau beheimatet. Die älteren Berliner werden es noch kennen. West-Berliner natürlich. Ich habe als Redenschreiber gearbeitet, als Öffentlichkeitsarbeiter und bin für den Deutschen Gewerkschaftsbund seit knapp 20 Jahren in den Gremien des erst SFB, dann RBB.
Wie kommt man da hin? Ist man da irgendwie, muss man da selbst Initiative zeigen?
Wir haben ja 30 Mitglieder im RBB-Rundfunk gehabt, 30 Organisationen, die entsenden, unter anderem also auch Gewerkschaften. Und man hat mich im DGB, im Deutschen Gewerkschaftsbund, dafür ausgeguckt, wegen meiner journalistischen Erfahrung, meines journalistischen Hintergrunds dort Arbeit zu machen. Wir sind natürlich nicht für den DGB sozusagen Anwalt, sondern wir sind Anwalt und Anwälte der Hörerinnen und Hörer, der Zuschauerinnen und Zuschauer in diesem Gremium. Es wird keine Lobbyarbeit gemacht. Das ist sozusagen ein ehernes Gesetz, das leider aber nicht bei allen Rundfunkratsmitgliedern bisher verankert ist.
Also man könnte sehen, wenn man jetzt Ihnen jetzt so zuhört, sagen, ich habe da neulich was im RBB gesehen, dann rufe ich mal den Dieter Pienkny an und dann ist da alles in Ordnung? Oder wie läuft sowas?
Es gibt verschiedene Stellen, wo man sich erkundigen kann, beschweren kann, wie auch immer. Unter anderem gibt es sozusagen die Möglichkeit, die Service-Redaktion des RBB anzurufen. Es gibt auch die Möglichkeit, in den Redaktionen direkt jemanden als Kontaktmensch zu finden. Wenn es ganz hart auf hart kommt, gibt es auch die Möglichkeit der Programmbeschwerde, die leider bisweilen überstrapaziert wird. Also sozusagen nicht jede Marginalie ist sozusagen gut genug, als Programmbeschwerde zu gelten. Aber es gibt etliche, die pro Jahr bei uns einlaufen, ungefähr 12 bis 15. Beim NDR beispielsweise sind es über 500. Aber das liegt daran, dass auch viele Leute meinen, ihr Mütchen kühlen zu müssen. Immer wenn man sich sozusagen meint, beschweren zu müssen und sich auf den Rundfunkstaatsvertrag beruft, mit dem Stichwort Programmbeschwerde, muss dies als Programmbeschwerde gewertet werden und behandelt werden.
Ja, vielleicht liegt es auch daran, dass beim NDR möglicherweise stärkere Problemfälle sind, dass beim RBB alles super läuft, oder? Was sagen Sie so pauschal? Sind die Programmbeschwerden, die Sie auf dem Tisch haben, nennen Sie mal ruhig eine, die vielleicht als Teil fürs Ganze dienen kann, wo gesagt wurde, hier war zu Recht etwas bemängelt worden und hier war es eher, wie Sie sagen, auch eine Lappalie.
Also es gibt unterschiedliche Qualitäten der Programmbeschwerde. Es gibt Leute, die sagen oder schreiben, ja, wir hatten in Cottbus gestern 34 Grad, im RBB hat man aber 32 Grad gemeldet. Das meines Erachtens noch nicht gut genug für eine Programmbeschwerde.
Aber da gibt es tatsächlich, also das würde ja dann der Wahrheit nicht entsprechen. Ich verstehe schon, dass da jemand sagt, nein, mein Thermometer zeigte das oder das.
Ja, aber es ist eher eine Lappalie. Also die härteren Geschichten sind die, wenn man sich darüber beschwert, dass eine Satire angeblich nicht funktioniert hat. Bei der Abendshow passiert vor ein paar Monaten, dass man eine Satire sozusagen nicht als solche meint erkannt zu haben. Es ging in dem Fall um den Gesundheitsminister Spahn. Wir haben uns diese Sache genau angeguckt. Wir haben uns diese Satire angeguckt und haben gesagt, ja, sie war etwas unglücklich formuliert, aber nichtsdestotrotz, wir weisen diese Programmbeschwerde ab, da wir meinen, im Kern ist es Satire gewesen. Also im Kern war es sozusagen auch Jens Spahn, der ein Stück weit vorgeführt werden soll. Aber es gibt eben Leute, die sehr empfindlich reagieren. Das respektieren und anerkennen wir. Aber man muss ja sozusagen nicht aus jeder Mücke einen Elefanten machen.
Wie groß ist das Verhältnis zwischen angenommener Beschwerde und abgewiesener?
Wir haben bisher noch keine Programmbeschwerde angenommen. Und zwar einstimmig. Und dieses Gremium ist sozusagen, macht sich die Arbeit nicht leicht. Wir gucken uns die Berichte an. Wir diskutieren intensiv, teilweise stundenlang über Programmbeschwerden. Wir haben jede Menge Input dazu und bisher haben wir noch keine Programmbeschwerde angenommen.
Das überrascht mich jetzt, weil ich nicht den Eindruck habe, dass alles fehlerlos läuft bei der ARD und auch nicht beim RBB.
Das ist richtig, aber...
Also Sie erinnern sich an die Schnittaffäre.
Ja.
Da hat der Spiegel öffentlich gemacht, dass geschnitten wurde bei einem Beitrag. Das ging um Matthias Platzek, der sich unvorteilhaft oder sogar illegalerweise aufgenommen wähnte. Das konnte man natürlich bedenkenlos zurückweisen, diesen Vorwurf. Aber es wurde trotzdem riesengroßer Aufreger, kann ich mich erinnern.
Ja, ich kann mich auch erinnern, ich war zu dieser Zeit nicht im Programmausschuss, da damals krankheitshalber absentiert, aber ich weiß, dass es sozusagen auch ein Politikum gewesen ist, wobei Die Geschichte ist nachher zurückgewiesen worden. Ja, aber solche Kaliber kommen äußerst selten vor. In der Regel sind es Beschwerden sozusagen, wo sich einzelne Lobbyisten sozusagen falsch interpretiert fühlen. Solche Kaliber kommen, wie gesagt, sehr selten vor.
Jetzt muss man aber noch mal sagen, das ist ein Gremium, dieser Programmausschuss, der tagt geheim. Warum machen Sie sowas nicht öffentlich?
Weil es teilweise auch um datenschutzrechtliche Geschichten geht, die dort angesprochen werden. Und weil wir in aller Ruhe sozusagen uns auseinandersetzen wollen. Wir haben in Niedersitzung einen Programmschwerpunkt. Wir beobachten die Wellen. Wir beobachten sie, wir kontrollieren sie nicht. Wir besuchen auch die Redaktionen und wir haben jedes Mal ein zentrales Thema. Beispielsweise nächste Woche, wenn der Programmausschuss tagt, wird das zentrale Thema sein, die Kulturberichterstattung im RBB. Die gucken wir uns an. Da gibt es immer ein, zwei Kolleginnen und Kollegen, die die Schichten sich im Internet angucken. Wie ist der Online-Auftritt? Wie sieht es im Fernsehen und im Radio aus? Dann wird darüber diskutiert, dann auch mit den zuständigen Abteilungsleitern darüber reflektiert und mit dem Programmdirektor. Und dann fassen wir ein Urteil ab dazu.
Es ist also Sie werden auch proaktiv sozusagen. Sie warten nicht, bis sich jemand beschwert.
Ja, genau. Wir haben also über die Jahre hinweg jedes Mal einen Arbeitsplan für jedes Jahr, auch für 2019, wo wir einzelne Wellen angucken, einzelne Sendungen beispielsweise, die Dokumentation etc. Aber es ist bisher nie gewesen, ich mache das jetzt schon ein paar Jahre, dass man gesagt hat, also die Dokumentationsreihe XY, die ist völlig für den Hund und die kann man niemandem empfehlen. Es ist ein Aushängeschild, die Dokumentation beim RBB und von daher wissen wir auch sozusagen, was wir da beobachten und wir kennen inzwischen auch, also die alten Hasen, die drin sind, kennen inzwischen auch sozusagen die Leute, die da professionell die Handwerk betreiben. Wir würden uns nicht anmaßen, in die Redaktion einzugreifen, weil das ist das Brot der Redaktion.
Und das wäre auch Zensur, glaube ich.
Richtig.
Ja. Aber Sie sind mir zu milde, altersmilde will ich nicht sagen, weil Sie sehr agil wirken und sehr energetisch. Aber das klären wir gleich nach dieser Musik. Fühlt man sich ja zurückversetzt in die 80er Jahre, irgendwie mit dieser Purple Disco Machine. Und der Titel heißt auch noch Emotion. Herr Pienkny, Sie als langjähriger Hase in den Gremien, SFB und jetzt RBB, kochen Sie manchmal auch über? Also wenn Sie... Ich habe das jetzt so ein bisschen rausgehört, nicht wirklich starke Kritik zu bearbeiten haben. Schäumt Ihnen da mal die Milch oder gibt es laute Worte?
Also ich bin ein glühender Anhänger des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, dass wir uns nicht falsch verstehen. Aber
muss das sein, wenn man im Rundfunkrat sitzt oder kann man da auch...
Also wir hatten Zeiten im SFB, da saßen die größten Feinde des öffentlich-rechtlichen Rundfunks im Rundfunkrat. Und das fand ich eher, wie gesagt, peinlich, politisch peinlich. Das waren Kolleginnen und Kollegen der CDU. Und ich finde, das sollte nicht passieren, dass da die größten Feinde des Öffentlich-Rechtlichen drin sitzen und dann.
Können Sie da Namen nennen?
Naja, der damalige Fraktionschef der CDU.
Rüdiger Landowski?
Der bekannte Herr Landowski, ja.
Was war an ihm kritikwürdig?
Na, dass in den Sitzungen des Rundfunkrates offen getrommelt wurde, wie toll doch 100,6 sei, der damals gerade aus der Taufe gehoben wurde. Der Privatsender und ich finde ehrlich gesagt in so einem Gremium despektierlich. Ich bin nicht im Nivea-Aufsichtsrat, um dann für andere Produkte zu werben in dem Aufsichtsrat. Das geht überhaupt nicht.
Man muss also, sagen wir mal, wenn man Rundfunkratsmitglied werden will, schon eine gewisse Loyalität haben zum System öffentlich-rechtlicher Rundfunk, aber man darf dennoch kritisch sein oder muss es sogar?
Man muss kritisch sein, weil es geht um die Standards letztendlich. Es geht um die journalistischen Standards, die in diesem öffentlich-rechtlichen System glücklicherweise hochgehalten werden. Und zwar nicht so hoch, dass man nicht rankommt, sondern dass man die umsetzt. Die Professionalität des Journalismus in diesem System ist sozusagen für mich unantastbar.
Aber nochmal zu der aufgeschäumten Milch. Gibt es irgendwie tatsächlich was, Sie ärgert?
Also ich war in diesem Frühjahr sehr empört. Ich bin einige Jahre im Arte-Programmbeirat aktiv gewesen. Arte produzierte mit dem RBB zusammen 24 Stunden Europas Jugend. Eine Serie, eine 24-Stunden-Sendung, wo aus Europa Dutzende Beispiele geliefert wurden, sollte kurz vor der Europawahl gesendet werden. Und die berühmte ARD-Familie tat sich so schwer damit, dieses Programm zu übernehmen, Nur 3 Sender haben sich dazu bereit erklärt. Einzelne Sender sagten sogar, sie wüssten von diesem Vorhaben überhaupt nichts. Es gibt einen
Koordinator. Wir haben eine Stunde lang hier im Medienmagazin sozusagen live kommentiert. Vielleicht erinnert sich der eine oder andere.
Ja, Herr Wagner, es war eigentlich bekannt. Und wenn dann Programmdirektoren sagen in Ausschusssitzungen, sie wüssten davon nichts, finde ich, es ist eine Ungeheuerlichkeit. Also
der Bayerische Rundfunk war dabei, SWR, der Südwestrundfunk war dabei, ja, der RBB war dabei,
genau,
und Arte. Und dann natürlich in Europa noch einige Partnersender. Ja. Aber Sie hätten es gern gesehen, wenn alle neuen Landesrundfunkanstalten das zeitgleich übertragen.
Es ist ein Senderverband und von daher gehe ich eigentlich davon aus, dass man gerade vor den Europawahlen, da hätte eine Klientel bedienen können, die ansonsten eher vernachlässigt wird, nämlich die jungen Menschen. Aber interessanterweise in den berühmten sogenannten sozialen Medien ist dieses Thema rauf und runter gespielt worden. Also es fand Anklang, auch wenn sozusagen die klassischen Medien eher die kalte Schulter gezeigt haben, was ich nach wie vor bedauere.
Aber nun ist ja die ARD, da steckt ja das Wort A drin, eine Arbeitsgemeinschaft und zwar nicht nur der Landesrundfunkanstalten Deutschlands, sondern auch souveräner Landesrundfunkanstalten. Also man ist gleicher unter Gleichen und kann sich jederzeit ausklinken. Wir erinnern uns an dieses berühmte Beispiel mit dem Scheibenwischer und die da Hillebrand als Kabarettist, da ist der
Bayerische Rundfunk
raus, weil er sagte, das vertragen unsere Zuschauerinnen und Zuschauer nicht. Und ebenso kann man sich vorstellen oder konnte man sich sogar vorstellen, dass der thüringische Teil des Mitteldeutschen Rundfunks zum Hessischen Rundfunk wechselt, weil er nicht ganz zufrieden war. Das ist alles ein bisschen beigelegt worden. Also da gibt es ja nicht immer nur Einigkeit und Freude, auch wenn das eine Arbeitsgemeinschaft ist.
Richtig, aber sozusagen die ARD als Senderverband sollte auch bei solchen Geschichten wie einer Serie über die Jugend Europas 24 Stunden geschlossen stehen und sozusagen die Sachen auch verbreiten. Ich finde, es hätte ihnen gut zu Gesicht gestanden. Stattdessen kamen diese hausbackenen, altbackenen Geschichten wie wir interviewen Politiker kurz vor der Europawahl. Tierisch originell.
Gut, das haben wir jetzt verstanden. Ist das ein Einzelbeispiel oder können Sie da mehr nennen, wo man sagt, also hier könnte sich die ARD vielleicht mal ein bisschen zusammenreißen?
Das war ein gravierendes Beispiel. Andere Sachen fallen mir im Augenblick nicht ein, aber ich merke, es sind Zentrifugalkräfte da, also Fliehkräfte in der ARD, dass man nicht immer am selben Strang zieht. Und das finde ich eigentlich bedauerlich. Man merkt doch, dass diese ARD unter Legitimationsdruck steht seit Jahren. Und von daher müssten alle Interesse daran haben, dass diese ARD gestärkt wird und dass nicht einzelne Anstalten meinen, sie wären die kleine ARD. Darum geht's nicht.
Nun haben Sie ja Pendants in den einzelnen Anstalten, die sich auch regelmäßig treffen, zu so einer Art Gremien, übergeordneten Gremienkonferenz. Wie wird denn das da diskutiert?
Die Empörung ist überall vorhanden, aber sozusagen man dringt nicht durch, weil mit irgendwelchen Begründungen natürlich immer, man guckt auf die Hausmacht. Ja? Was der eigene Sender bringt, wird in der Regel hochgehalten. Manchmal ist zu wenig Gemeinsinn vorhanden und das bedauere ich.
Was ich bedauere, ist, dass man den Eindruck manchmal haben kann, dass die Rundfunkratsmitglieder eher so was wie ein Teil der Familie sind und öfter mal auch sprechen von meinem Haussender und dass die Arbeit auch nicht wirklich transparent ist für normale Zuhörerinnen und Zuhörer, Zuschauerinnen und Zuschauer, also für die ganzen gesamten Beitragszahlerinnen und Zahler. Kann man da nicht mal was verbessern, dass man so eine Rundfunkratsgremienkonferenz, ich weiß, es wird vereinzelt gemacht, aber wirklich 1:1 überträgt. Der ORB hatte das seinerzeit eingeschlafen beim RBB zum Beispiel.
Also ich bin auch ein großer Freund davon, diese Transparenzkultur zu stärken. Die ist leider in bestimmten Bereichen noch unterentwickelt, gerade wenn es ums Finanzwesen geht. Wir wissen ja die leidige Diskussion damals, wie viel verdient eigentlich Thomas Gottschalk für seine berühmte Vorabendshow, die dann abgesetzt wurde und man ihm noch ein paar Millionen dahergeworfen hat. Solche Dinge sind eigentlich ein Unding. Es sind Gebührengelder und damit sollte man sehr sorgsam umgehen. Wenn Sie jetzt unterstellen oder sagen, Einzelne fühlen sozusagen sich verpflichtet, ihrer Anstalt die Stange zu halten, man muss den Kolleginnen und Kollegen in den Gremien klar machen, sie kontrollieren auch. Sie kontrollieren auch den Finanzbericht, der vorgelegt wird. Sie kontrollieren auch die Direktoren. Und von daher muss klar sein, natürlich Loyalität gegenüber dem öffentlich-rechtlichen System, aber die Aufgaben sind andere. Man muss Bescheid wissen, wie sozusagen die Medienentwicklung ist. Man muss wissen, wie die rechtliche Lage ist. Und man muss natürlich auch gucken, dass man aktuell immer weiß, was sich im Medienbereich abspielt. Wir haben in einem der Gremien der letzten Jahre Leute gehabt, die noch nicht mal das Programm das RBB gekannt haben, meinten aber in diesem Gremium sozusagen Aufgaben wahrnehmen zu müssen. Das ist mir ehrlich gesagt zu wenig.
Ich gebe Ihnen in diesem Sommerinterview die Chance, jetzt mal alles zu sagen, immer eingedenk der Tatsache, dass Sie sich ja selbst beobachten und Sie nur Sachen sagen sollten, die auch, ich sag mal, durch die Verfassung gedeckt ist. Ansonsten gilt ja Artikel 5. Sie haben jetzt 2 Minuten Zeit und jetzt können Sie mal alles sagen, was Sie schon immer sagen wollten, aber was dann manchmal auch der eigenen Disziplin geschuldet war vielleicht oder weil Sie sich nicht aufregen wollten oder weil es nicht in den Rahmen passte, denn Sie kontrollieren ja vornehmlich den oder beobachten vornehmlich den RBB.
Also es geht beispielsweise nicht, dass Leute reinkommen ins Gremium und im Gremium sitzen und sagen, na, ich muss dafür sorgen, dass mein Verein XY mehr präsent ist im RBB. Darum geht es nicht. Wir sind Lobbyisten, ja, aber für die Zuschauerinnen und Zuschauer. Das ist einer der Kernsätze dieses Gremiums. Jeder muss daran interessiert sein, Weiterbildungsangebote in Sachen Medienpolitik wahrzunehmen. Es kann nicht sein, sich nur ins Gremium zu setzen und dann zu überlegen, was wurde denn gestern Abend im Fernsehen gezeigt? Habe ich es geguckt? Vielfach, wie gesagt, kennt man die Programme nicht und das ist unabdingbar, die zu kennen. Ich mache mich jetzt nicht am aktuellen Gremium fest. Ich gehe sozusagen in die letzten 20 Jahre, weil ich ja einige Gremien erlebt habe. Zum Dritten ist natürlich wichtig, auch mal in die Redaktion zu gehen. Ich muss wissen, wie die Kolleginnen und Kollegen arbeiten. Ich muss vor Ort sein und ihnen über die Schulter gucken können. Nicht kontrollieren, aber wissen, wie es funktioniert. Ich habe mir alle paar Monate vorgenommen, das mache ich auch seit Jahren, Wellen zu besuchen, Programme zu besuchen, Brandenburg aktuell, die Abendschau etc. und dort mit den Kolleginnen und Kollegen vor Ort zu sprechen, um ein Gefühl dafür zu bekommen, wie diese Arbeit vonstatten geht, wie professionell sie gehandhabt wird, warum welche Themen aufgegriffen werden, warum andere Themen nach meinem Dafürhalten nicht so sehr aufgegriffen werden. All das sind Sachen, wenn ich mit Leib und Seele diese Funktion wahrnehme im Rundfunkrat, ist das unabdingbar für mich.
Beobachten Sie eigentlich auch das ARD-Hauptstadtstudio?
Ich beobachte es nicht nur, ich sehe und höre auch die Geschichten, wenn Sie jetzt anspielen wollen auf diese berühmten Sommerinterviews, die...
Na nicht nur, das Haus feiert ja jetzt 20-jähriges Jubiläum. Vielleicht gibt es ja da von Ihrer Seite auch etwas, wo Sie sagen, das hat sich gelohnt oder da muss man nachjustieren?
Also ich habe mir jetzt in Vorbereitung auf unsere Sendung heute nochmal die beiden Sommerinterviews angeguckt mit Frau Baerbock und mit Herrn Lindner. Und muss ich sagen, ich war gelinde gesagt entsetzt. Ich fange mal mit dem Handwerklichen an. Dass Frau Baerbock, eine der Vorsitzenden der Grünen, fast eine Dreiviertelstunde lang in die Kamera kneistern muss, blinzeln muss, weil man nicht in der Lage war, sozusagen sie so zu platzieren, dass sie einen freien Blick auf den Interviewer hat, finde ich ein Unding. Es wurden dann Fragen eingespielt.
Das war die Sonne, ne?
Weiß man noch vorher. Wir sind noch nicht mehr in den Kindertagen des Fernsehens. Wir sind doch sozusagen in der Lage, mit einem Beleuchter, wem auch immer, die Frau so zu positionieren, dass sie den Interviewer wenigstens erkennt. Also ich finde, es ist skandalös, ehrlich gesagt, weil das zeigt, dass man einen Vorsitzenden nicht ernst nimmt. Hätte man das Gleiche mit der Kanzlerin gemacht, da wäre aber der Regierungssprecher am Dreieck gesprungen. Und zwar zu Recht. Dass diese Eckbedingungen müssen stimmen. Herr Lindner wird interviewt, anderes Sommerinterview. Herr Lindner hat es doch fertiggebracht, wo Hunderttausende von Jugendlichen auf die Straße gehen und für den Umweltschutz und gegen die Klimakatastrophe protestieren, sie sozusagen abzuwatschen mit dem Satz, wir sind die Profis. Dann hätte doch mal in diesem Interview 3, 4 Punkte nennen können, die für die FDP essentiell sind in Sachen Klimaschutz. Da kam überhaupt nichts. Und Frau Hassel, Tina Hassel, Leiterin des Studios, hat nicht nachgesetzt. Das gehört für mich dazu. Für mich ist der öffentlich-rechtliche Rundfunk sozusagen einer, der nachsetzt, die Leute auch nicht in die Mangel nimmt, keine Daumenschrauben ansetzt, aber doch beharrlich ist. Thomas Walde hat es bei diesem berühmten Gauland-Interview fertiggebracht. Armin Wolf vom ORF, gucken Sie sich mal die Sendung an, die der macht bei ZIP. Wenn da der Innenminister hinkam von der FPÖ, den hat er aber wirklich so beharrlich beackert und war nicht nur auf Ballhöhe, wusste fast mehr als der Innenminister. Der musste Farbe bekennen. Sowas vermisse ich. Ich vermisse wirklich die großen Köpfe in dieser ARD, die professionell genug sind, um Politikern und Politiker nicht nur Platz zu bieten, dass sie sich sozusagen selbst moderieren können, sondern dass sie Farbe bekennen.
Meint Dieter Bienkny, er ist nicht nur stellvertretender Rundfunkratsvorsitzender des Rundfunks Berlin-Brandenburg, sondern auch RBB-Programmausschussvorsitzender. Vielen Dank für dieses dann doch Mini-Sommerinterview. Ja, und damit ist die Sendung so gut wie gelaufen. Aus Ihrer Sicht, Herr Pienkny, Programmbeschwerde ist nicht nötig, oder? In dem Fall.
Ich würde mir wünschen, dass alle Verantwortlichen in der ARD sozusagen offensiv sich gegen diese Legitimationskrise wenden und den öffentlich-rechtlichen Rundfunk verteidigen. Insbesondere, dass der ARD-Vorsitzende sozusagen ab und zu mal die Handbremse löst und sagt offensiv, wir sind kein Lügenmedium, wir sind das Medium sozusagen, das zur DNA dieser Demokratie gehört.
Vielen Dank für den Besuch im Studio. Und Sie hören ja, der letzte Hinweis kündigt sich dramatisch an. Kann sein, dass das Ihr Gewitter demnächst sein wird. Aber in dem Fall gilt:
Vergessen Sie nicht, Ihre Antennen zu erden.